Was uns heute Morgen zusammenführt, das ist das Wort Gottes, das wir hören wollen. Ich will Sie grüßen mit einem Wort aus dem Hebräerbrief. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir wollen miteinander das Lied singen, tut mir auf die schöne Pforte. Dort wird beschrieben, wie das Wort Gottes wie ein Saatkorn in unserem Leben wirken will und viel Frucht treiben. Wir singen von diesem Lied 129, den ersten Vers, und dann die Verse 4, 5 und 6 vom Lied 129. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist unter uns und du willst mit uns reden. Wir wollen dir danken, dass du dieses Wunder wahr machst und zu uns kommst und dass du auch hörst, was wir dir sagen. Wir brauchen dein Wort, das uns zurechtweist. Wir brauchen dein Wort, das uns wieder neuen Mut gibt. Wir brauchen dein Wort, das uns auch wieder den Weg zeigt, den wir gehen können. Und so ist es uns auch jetzt so wichtig, dass du durch alle Hindernisse und durch alle Blockierungen hindurch in unser Leben so hineinreden kannst, dass wir dein Wort verstehen und vernehmen können. Wir möchten dich bitten, dass du unser schläfriges Gewissen aufwächst, dass wir wach werden zum Tun deines Willens und dass du uns bewegen kannst, dass wir nicht bloß Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Und wir dürfen dir jetzt auch in der Stille alles bringen, was uns an Not, Ängsten und Sorgen bedrückt. Wir wollen in der Stille beten. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, von Vers 6 bis Vers 16. 1. Korinther 2, da geht es um die Evangeliumsverkündigung. Und das interessiert uns ja brennend. Was ist das nur mit dem Bibelwort? Was ist das für ein Geheimnis? Ist das Menschenwort? Oder warum ist das Gottes Wort? Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Stellen überhaupt in der Bibel, wo Paulus erklärt, wie der Geist Gottes, der Heilige Geist, gebunden bleibt ans Bibelwort. Und wie der Geist Gottes durch dieses Bibelwort hindurch wirkt. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Paulus meint das. Das ist ja das Geheimnis der Weisheit Gottes ist, dass gerade Jesus als der Gekreuzigte uns das ganze Heil offenbaren kann. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, Was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist, als der Heilige Geist, lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird auch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Nun wollen wir miteinander ein neueres Lied singen aus diesem roten Liedheft. Ein Lied aus unseren Tagen. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. 171. Wir kommen in dieser Predigt über den zweiten Timotheusbrief heute an das Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Und die handeln vom Wort Gottes. Wie wir auf dem Michelsberg waren, hat mir ein Naturwissenschaftler erklärt, was heute die neuen astronomischen Entdeckungen sind über die Galaxien und über die Weiten des Weltalls. Das kann ich ja gar nicht mehr verstehen. Und die Bibel sagt, das alles ist nur nach dem Wort des Herrn geworden. Die ewigen Ordnungen des Universums stehen im Befehl Gottes. Wenn er spricht, so geschieht's. Und ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes so mächtig und kräftig ist. Und ich hoffe, dass ihr ganzes Leben auf dem Wort Gottes ruht und mit dem Wort Gottes übereinstimmt und vom Wort Gottes getragen ist. Hier sagt Paulus eine Stelle, die ist so wichtig, dass ich mich heute freue und dass wir einfach mal wieder ein paar Grundlinien uns klar machen können. Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben oder inspiriert, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da war eine Studentenkonferenz in Frankfurt vor 100 Jahren. Und da war der große und bekannte Missionsleiter Hudson Taylor zu Gast. Der Mann, der mit seinem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott ein Missionswerk nur auf Spendenbasis aufbaute, mit über 1000 Missionsmitarbeitern in diesem Riesenland China. Und da waren auch einige schwäbische Theologen dabei, darunter der spätere Professor Karl Heim, der uns diese Geschichte erzählt hat. Und er sagt, das war schon eine Sache. Damals war das Tübinger Stift schon eine Hochburg liberaler Bibelkritik und so war. Die erste Frage, die einer dieser Schwaben diesem Missionsmann gestellt hat, glauben Sie wirklich jedes Wort der Bibel? Und Hudson Taylor hat gesagt, wenn Sie morgen wieder von Frankfurt abreisen wollen, schlagen Sie das Kursbuch auf und finden um 7 Uhr geht der Zug. Und wenn da steht 7 Uhr, dann brauchen Sie nicht lange Untersuchungen über die Zuverlässigkeit des Kursbuches anstellen. Sie gehen zum Bahnhof, Sie werden den Zug finden, Sie werden einsteigen und fahren. Und so wie Sie es mit dem Kursbuch machen, sagt Hudson Taylor, so habe ich es in den letzten 50 Jahren mit der Bibel gemacht, mit den Geboten, mit den Weisungen dieses Wortes. Und er sagt, ich war hunderte Mal in Lebensgefahr, in kritischen Situationen. Aber nie haben mich diese Weisungen der Bibel auch nur einmal enttäuscht. Ich habe mich ganz darauf verlassen können. Und dann guckt er die jungen schwäbischen Theologen an und sagt, ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Handeln Sie ebenso und Sie werden dieselben Erfahrungen machen. Und genau den gleichen Rat gibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Jetzt muss ich es Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Timotheus war ein ängstlicher Typ. Und er war blutjung und er war krank. Und Paulus hat es ihm nochmal deutlich gemacht, er lebt in einer gottlosen Zeit, mit schwierigen Zeitströmungen. In der Gemeinde toben die Irrlehrer und die Schwärmer. Die Welt um ihn her ist zuchtlos. Ja, wenn man da einem jungen Mann sagen soll, er soll sein Leben möglichst unbeschadet wenigstens durch die Zeit bringen, das wäre ja schon viel für den Timotheus, aber es geht um viel mehr. Der alte Apostel sitzt im Gefängnis und legt sein ganzes Lebenswerk, die Fürsorge für die Gemeinden, die ganze Verantwortung in die Hände dieses jungen Mitarbeiters. Ja, wie soll denn der junge Mann das schaffen können? Wie soll er denn die Weisheit haben, um all die Gemeinden richtig zu führen?
Da gibt der Paulus diesem jungen Timotheus nicht eine lange Liste mit Fachleuten, bei denen er um Rat fragen kann, sondern sagt ganz schlicht, bleib doch bei der Bibel. Da hast du es doch. Das ist der erste Punkt. Den wollen wir uns heute einprägen. Man kann sich ganz fest aufs Bibelwort verlassen. Ausgerechnet die verspottete, verlachte, verachtete Bibel. Dabei hatte der Timotheus ja noch nicht mal unsere Bibel, das Neue Testament, noch nicht. Er hatte ja nur das Alte Testament. Und dann hatte er, was damals wie ein Katechismus weitergegeben wurde in der Urgemeinde, die Apostellehre. Und von dem bisschen, Altes Testament und Apostellehre, sagt nun Paulus zu Timotheus, du kannst dich felsenfest darauf verlassen. Nie wird dich dieses Wort in die Irre führen. Du kannst hier deinen Weg ganz sicher gehen. Du wirst dein Heil, dein Leben retten können. Da wirst du Jesus Christus finden, ganz verlässlich. Jetzt, wenn ich so ein Thema heute Morgen anschneide, da müssen wir doch mal klare Worte sprechen. Das ist doch heute nicht mehr klar in unserer evangelischen Kirche. Da können Sie hingehen, wo Sie wollen, das ist umstritten, da reden fast alle Leute anders und sie haben andere Meinungen von der Bibel. Jetzt gucken Sie mal den Vers an, der vor unserem Wort steht. Vers 13 im dritten Kapitel. Da hat ja Paulus gesprochen, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Ja, von wem sagt denn das Paulus? Das redet er von denen, die das Wort Gottes verfälschen. Das Wort Betrüger habe ich nicht erfunden. Das hat der Apostel erfunden. Und das Wort, das hier steht, kommt nur das eine Mal in der Bibel vor und nur an dieser Stelle. Und wenn Sie wissen, was das heißt, Zauberer, die mit Lug und Trug arbeiten, die mit der Wahrheit Gauklerspiel machen, die was vortäuschen und nichts dahinter, sie sind verführt, sie werden verführt, bleib du bei der Bibel. Und das ist ein hartes Wort. An der Bibel scheidet sich alles, das ist der Fels in der Brandung. Da gibt es so viele, die sind durcheinander gebracht worden, weil schon im Religionsunterricht muss man nicht die Bibel nach seinem Verstand zurechtrücken. Oh, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dann sind sie erst recht der Willkür preisgegeben. Nein, das Wort Gottes, so wie man es liest, kann man verstehen. Und das Wort Gottes ist verlässlich, absolut verlässlich, mit allem, was hier gesagt wird zu unserem Heil. Und darauf kann man sich verlassen. Wenn wir jetzt prüfen wollen und sagen, ja, wer fälscht jetzt eigentlich? Wer ist der Gaukler? Wer ist denn der, der da betrügt und verführt? Da müsste man eigentlich einen festen Maßstab haben, wo man es ganz einfach beurteilen kann. Den haben Sie in der Bibel. Beurteilen Sie jede Lehre nach der Bibel. Und ich will mich da nur an Jesus halten. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das im Detail einmal durchzugehen, durch das neue, ganze Neue Testament. Da hat Jesus mit seinen Jüngern darüber gesprochen, dass er leiden muss. Und seine Jünger haben empört gesagt, nee, Herr Jesus, das darf nicht passieren. Da sagt Jesus, aber es steht doch geschrieben. Da hat Jesus jeden Zweifel, jeden Einwand einfach weggetan. Vor der Bibel gibt es keine Einwände. Nach der Auferstehung, als Jesus mit den zwei Jüngern nach Emmaus gewandert ist, da hat Jesus harte Worte gefunden, sagte, was, das wisst ihr nicht? Es steht doch in der Schrift. Sagen Sie, was sind Menschen, die sich erlauben, das Wort der Schrift zu ändern? Nach der Bibel. Plötzlich ihre Gedanken hereinzubringen und zu sagen, sie wollten es. Und ich weiß, dass es immer wieder Meinungen gibt von Theologien, wenn Sie einmal ein bisschen abwarten, wenige Jahre später können Sie die Bücher um Pfennigpreise kaufen. Die werden verramscht und das Wort der Bibel ist durch die Jahrhunderte weitergegangen. Allen Menschen und Modemeinungen zum Trotz. Da hat Jesus im hohepriesterlichen Gebet für seine Gemeinde gebetet. Er muss sie verlassen. Er ist nicht mehr sichtbar jetzt bei seinen Leuten. Und da sagt er, ich werde euch einen Tröster schicken. Den Heiligen Geist, der wird euch lehren. Und er bittet den Vater, dass die Gemeinde doch geheiligt wird in der Wahrheit durch das Werk des Heiligen Geistes. Aber was ist die Wahrheit? Sagen Sie, was ist die Wahrheit? Wissen Sie es? Dort steht es in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Wollen Sie dieses Wort Jesu umstoßen? Da gibt es doch nichts dran zu rütteln. Das steht doch so da. Und der Heilige Geist hat noch nie was anderes gewollt, als nur dieses Wort Jesu zum Klingen bringen. Ihm einen Nachdruck verleihen. Wie sagt es Jesus? Meine Worte sind Geist und Leben. Da ist der Heilige Geist drin. Deshalb kann man fragen, ja, passt die Bibel überhaupt auf eine Zeit? Das stammt doch aus einer alten Zeit. Das war in einem anderen Land gesprochen für andere Menschen. Und Paulus sagt, Timotheus, du, dieses Wort, das wird sich in deinem Leben als die Wahrheit darstellen und enthüllen. Und du brauchst dich nicht irritieren lassen, was andere reden. Sie werden sich selbst vor diesem Wort entlarven als Gaukler, als Schwindler, christliche Schwindler, die betrügen und verführt werden. Da steht es im Vers 13, ich kann es nicht anders deuten. Wenn wir auf eigene Erleuchtungen angewiesen wären, auf unsere Gedanken im Glauben, so wäre unser Christentum nur eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung. Wenn wir auf Weisheit von Menschen angewiesen wären, dann könnte unser Glaube nach jedem Wind sich drehen. Und übrigens, das ist die ganze Not der Krise unserer evangelischen Kirche, dass wir nicht mehr wissen, was das Wort Gottes ist. Und ich bin so überzeugt, an jedem Ort, wo Sie anfangen, miteinander aufrichtig unter dem Heiligen Geist die Bibel zu lesen, wird Gemeinde wachsen, wird Gemeinde lebendig. Weil das Wort Gottes das Einzige ist, was Gemeinde zum Leben bringen kann, was Menschen zum Glauben führt, was überwindet und überzeugt. Ohne das Wort Gottes bin ich blind, bin ich leer, bin ich ohne Hoffnung und ohne Inhalt meines Lebens. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Deshalb bleibe bei dem, was du gelernt hast, bleibe bei dem Wort, bleibe bei dem, was du in Kindertagen schon gehört hast. Es gibt kein anderes Fundament des Glaubens, auf dem wir stehen können. Jetzt kommt das Zweite. Das Bibelwort ist voll von sprühender Aktivität. Da steht ein Satz, der hat alle möglichen und unmöglichen Leute schon wahnsinnig gereizt und verdrossen gemacht. Da steht das Wort, dass die Schrift von Gott inspiriert sei, eingegeben sei. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich schon gehört habe, das dürfe man sich nicht vorstellen, dass die Leute willenlos dagesessen wären und wie mit einem, den Griffel, weiß nicht, warum da immer vom Griffel plötzlich steht, vom Griffel, der sei da geführt worden wie in einer fremden Hand. Lesen Sie mal die Apostelgeschichte. Der Heilige Geist hat durch das gepredigte Wort gewirkt. Wenn Gott will, dass sein Wort geschrieben wird, wie viel mehr wird der Geist Gottes sich bemüht haben, dass kein Fehler sich einschleicht, wenn er uns ein Fundament des Glaubens geben will. Hier steht, der Gottesgeist hätte gewirkt, da sind Menschen gesessen, die gebetet haben, Herr, ich will doch nur deinen Willen erkennen. Und die wollten nicht ihre Gedanken niederschreiben und ihre Weisheiten. Das waren doch die Apostel und Propheten und die Evangelisten. Aber es ist noch viel mehr. Natürlich bei der Abfassung der biblischen Bücher hat der Geist Gottes mitgewirkt. Ja, was denn sonst? Sonst wäre das ja eine Modemeinung. Dann wäre das ja abhängig von den kulturellen Grenzen, zu denen es gesprochen ist oder von denen es kommt. Viel wichtiger ist mir aber noch bei diesem, dass die Schrift von Gott eingegeben ist, ist mir das. Heute der Heilige Geist in dem Bibelwort drinsteckt. Das ist ja das Geheimnis. Der Heilige Geist steckt heute im Bibelwort. Und darum brauchen Sie die Bibel überhaupt nicht aktualisieren.
Also legen Sie doch manchmal bloß so eine ganz moderne, modische Übertragung der Bibel vor sich hin. Wie schnell veralten diese aktualisierten Worte. Manchmal hat man richtig eine Freude, wieder einen alten, kernigen Urluther dann zu hören. Man merkt, es kommt gar nicht auf die Modeworte an, auf die Slangsprache, so wie heute junge Leute reden. Das merken auch junge Leute, dass da was anderes im Bibelwort drinsteckt, dass der Heilige Geist das Wort lebendig macht und dass der in die Tiefe unserer Seele wirkt, unseres Herzens und unseres Willens und da etwas bewirkt. Es kommt gar nicht auf die modische Form an. Natürlich probieren wir es auch, aber interessanterweise wird es beim Bibelwort immer so sein, dass alle modischen Anpassungen ganz schnell unbedeutend werden. Nach 2-3 Jahren will keiner mehr das haben. Das ist so schnell veraltet und das Bibelwort bleibt. Das Bibelwort bleibt, was heißt denn das, inspiriert, was heißt denn das, eingegeben? Das steht gleich am Anfang der Bibel. Und Gott hauchte in Adam seine lebendige Seele ein. Da wissen Sie, was Gott macht beim Bibellesen. Da werden wir neue Menschen durchs Bibellesen. Super. Das passiert, wenn ich Bibel lese. Johann Albrecht Bengel, der große Schriftforscher, der sagt einmal, alle Worte der Bibel atmen Auferstehung. Alle Worte der Bibel atmen Auferstehung. Wenn man Bibel liest, haben Sie mal probiert, wie das ist? Auf dem Friedhof, da sitzt man da und guckt auf den Sarg. Ich finde es ja eine Zumutung, was man da mit den Leuten macht. Und dann sagen sie ein Wort Gottes und plötzlich, da spüren sie wie von einer anderen Welt. Da ist eine Hoffnung da, da ist Leben da. Am Krankenbett, da ist keine menschliche Hoffnung mehr und sie sagen ein Gottes Wort. Und da merken sie, atmet Auferstehung. Selbst in den Händen der Lästerer und der Spötter, wissen Sie, was das ist? Von Gott eingehaucht, da ist Kraft drin. Ich will doch mit niemandem über die Bibel streiten. Verstehen Sie das heute auch nicht? Ich will es doch Ihnen bloß als ein ganz schlichtes, privates Bekenntnis heute erzählen, was das in mir gewirkt hat. Neue Freude. Ich darf jeden Tag auf der Lauer liegen, bis das Wunder sich an mir ereignet. Ich brauche mit niemandem disputieren, es nützt auch gar nichts. Das Wort Gottes beweist sich an den Gewissen der Menschen. Und dann sagt Paulus, Bibellesen ist sehr nützlich. Bibellesen ist sehr nützlich. Da wird man gescheit. Das ist zur Lehre gut. Da macht man Entdeckungen. Da wird man klug. Das ist für unseren Verstand wichtig. Ohne Bibellesen bleibt unser Verstand unterbelichtet. Man muss Bibel lesen. Ganz wichtig. Das bildet uns. Ach, man müsste jetzt bloß mal in der Bibel nachschauen. Ein Wort aus dem Psalm 12. Wissen Sie, was da steht? Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Die Worte Gottes, die sind so wertvoll, so rein, wie kein Edelmetall in unserer Welt. Da findet ihr keine irdischen Schlacken mehr dran. Und wenn Sie mal aus der Ewigkeit nochmal zurückblicken können, sagen Sie, warum habe ich nicht mehr dem Wort Gottes vertraut? Was war das? Ein Licht durch diese dunkle Weltzeit. Und nach aller theologischen Forschung weiß ich gar nicht, welche Stelle der Bibel überhaupt je nicht klar sein sollte und welche durch irgendwelche Forschungen je nicht bestätigt sein könnte. Dann sagt er weiter, das Wort Gottes ist gut zur Lehre, Nütze zur Lehre. Warum ist noch Nütze? Zur Rechtweisung, weil es Schuld aufdeckt. Übrigens, frömmeln und bigott sein kann man nur, wenn man nicht Bibel liest. Da müssen Sie es im Schrank drin lassen. Wenn Sie Bibel lesen, da vergeht es Ihnen. Da wird immer Ihre Schuld ins Licht gezogen und da geht es handfest um Versäumnis und um Unrecht. Und da wird das Gewissen angesprochen. Und dann steht noch da zur Besserung. Da heißt zur Aufrichtung, dass man eigentlich widerstehen kann, dass man wieder Mut hat, dass man Freude hat, dass man wieder neue Zuversicht bekommt. Das passiert beim Bibellesen, das ist nützlich. Das heilt selbst eine angeschlagene Seele, das Therapie, das Pädagogik, das ist ganz wunderbar. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein paar Beispiele. Im Augenblick des Sterbens, wenn Sie die Hand des liebsten Menschen loslassen müssen, der sie noch begleitet bis an die Schwelle des Todes, dann wird das Wort Gottes noch bestehen. Alle Zusagen werden dann in Kraft gesetzt sein, im Sterben. Oder wenn sie plötzlich in Tiefen versinken, weil sie über ihrer Schuld im Leben erschrecken und sie wissen nicht, wohin sie fliehen sollen, sagen, ich habe so viel auf mich gehäuft. Und dann redet dieses Wort Gottes, reingewaschen, in des Meerestiefe versenkt. Oder wenn sie unter der Sinnlosigkeit des Lebens zusammenbrechen, weil schreckliche Unfälle oder Katastrophen passiert sind und sie wissen nicht mehr aus und ein, sie wollen am Leben verzagen. Und dann hören sie dieses Wort und sagen sie, was? Gottes Wort? Höher als mein Begreifen und Verstehen. Ich ahne etwas von den Lebensführungen Gottes und sie können Gott vertrauen, auch wenn sie nichts mehr verstehen. Ein letzter Punkt. Was kann die Bibel aus uns machen? Jetzt mein letzter Punkt. Was kann die Bibel aus uns machen? Also wir sagen uns immer, was machen wir aus der Bibel? Das ist gar nicht so interessant. Das ist eine Jammergeschichte, ein Trauerspiel. Was machen wir aus der Bibel? Was kann die Bibel aus uns machen? Sie wirkt Gerechtigkeit, erzieht zur Gerechtigkeit. Wir brauchen mal ein Bild. Das stammt auch aus der Bibel, aus dem Prophetenwort. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Ein Hammer, das ein starker Schmied schwingt. Und was macht ein Schmied mit dem Hammer? Er haut sich ein Eisenstück zurecht, das in der Glut erhitzt wurde. Und dann formt er dieses Eisenstück. Wissen Sie, dass das Wort Gottes Sie erst neu machen will? Wir gehen meistens das Wort Gottes hin, als ob wir das so als fertige Leute beurteilen können. Sind Sie überhaupt bereit, sich verändern zu lassen, sagen, rede, Herr, dein Knecht hört, schlag zu, Herr, triff mich. Was macht die Bibel mit mir? Die will mich auf dem Amboss zurechtschlagen lassen. Und dann kann das Wort Gottes uns erziehen zur Gerechtigkeit. Und es steht da im Vers 17, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das will Gott, dass wir keine Schwätzer sind, auch keine Schwätzer übers Gotteswort, sondern Täter. Menschen mit einem ganz festen Charakter, Menschen der Tat, die schnell da sind, wo Hilfe Not ist, Menschen, die von Liebe gedrängt sind, Menschen, die helfen können. Das schafft das Wort Gottes aus uns notvollen Persönlichkeiten, die wie immer geschleppt werden. Selbstständige Charakter, die was anpacken können mit beiden Händen. Ich will ein Mensch Gottes werden, vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Ich bin nicht vollkommen. Herr, leuchte hinein in mein Seelenleben, leuchte hinein in die Winkel meines Herzens, deckst doch auf, was alles noch korrigiert werden muss. Und ich will dir trauen, dass du mächtiger bist als ich. Ich will deinem Wort trauen, wo du die Planeten in diese neue Ordnung gesetzt hast, der Weltschöpfung. Du kannst doch auch in meinem Leben diese tolle Harmonie bewerkstelligen. Herr, heile mich, Herr, mach mich neu. So wollen wir beten. Und das Ganze schreibt Paulus seinem jungen Timotheus in einer Zeit, wo die Schwindler umgehen, wo die Schwärmerei umgeht, wo die Verwirrung ist in gottlosen und zuchtlosen Zeitströmungen, wo jeder irritiert ist und sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo der Weg ist. Ja, wo soll ich denn wissen, was der Weg ist? Bleibe beim Wort. Ich will schließen, nur mit einem Rat, den ich Ihnen gebe. Vielleicht wird schon morgen oder übermorgen vielleicht ein lieber Mitchrist Sie ansprechen und sagen, was? So wie einst Karl Heim das erzählte von Hudson Taylor bei der Studententagung und fragt, was? Glaubst du ans Bibelwort? Wirklich so ganz? Und dann brauchen Sie gar nicht viel reden. Sie können ihm sagen, ja, ich verlasse mich nicht mehr auf meinen Verstand. Aber sagen Sie bloß das eine. Wenn Gottes Wort nicht mein Trost geworden wäre, so wäre ich vollständig vergangen in meinem Elend. Und das ist der Grund, warum das Wort Gottes so wunderbar und so stark und so herrlich bleibt in unserem Leben. Dem, wer es entdeckt hat, der weiß es. Amen. Nun wollen wir ein Lied singen, das aus der Reformationszeit stammt und gerade von der Wunderkraft des Wortes Gottes redet. Das Lied 207, Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Das ist kein Abendlied, sondern in der Reformationszeit hat man ja darunter gelitten, dass ja nicht bloß das Wort der Bibel neu entdeckt wurde, sondern dass zur gleichen Zeit eine Fülle der verrücktesten Schwärmerei und der Irrlehre sich breit machte und die Menschen und die Gemeinden verwirrte. Und darum wollen wir alle 9 Verse dieses Liedes singen, dass das göttliche Wort das helle Licht nicht auslöscht bei uns. Unauslöschlich bleibt mir der Eindruck, als vor 15 Jahren hier auf dieser Kanzel Manfred Hausmann mit uns ein Gebet gebetet hat. Der Beugung und der Buße unseres Umgangs mit Gottes Wort. Und wir wollen jetzt miteinander beten und noch einmal dieses Gebet mit den Worten Manfred Hausmanns hören.
Ach Herr, wir sind furchtsam gewesen, als wir hätten getrost sein sollen, und getrost, als wir uns hätten fürchten müssen vor deinem Wort. Wir haben geredet, als wir hätten schweigen sollen, und geschwiegen, als wir hätten reden müssen mit deinem Wort. Wir sind begierig gewesen, als wir hätten satt sein sollen, und satt, als wir hätten begierig sein müssen nach deinem Wort. Wir haben uns stark gebärdet, als wir hätten verzagt sein sollen, und verzagt, als wir hätten stark sein müssen durch dein Wort. Wir sind hingegangen, als wir hätten fliehen sollen, und geflohen, als wir hätten hingehen müssen zu deinem Wort. Wir haben verziehen, als wir hätten anklagen sollen, und angeklagt, als wir hätten verzeihen müssen unter deinem Wort. Wir sind froh gewesen, als wir hätten trauern sollen, und traurig, als wir hätten froh sein müssen über dein Wort. Wir haben vertraut, als wir hätten zweifeln sollen, und gezweifelt, als wir hätten vertrauen müssen auf dein Wort. Vergib uns, Herr, um Christi willen. Lasst uns gemeinsam beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte noch bekannt geben, am nächsten Sonntag haben wir nochmals einen Abendgottesdienst um 18 Uhr in anderer Form. Das ist immer wieder wichtig, dass wir das auch tun. Vor 14 Tagen kam ein junger Mann her nach dem Gottesdienst und sagte, warum singen Sie eigentlich immer die alten Lieder? Und so beim Verabschieden hat man ja nie Zeit, und da hätte ich ihm noch gerne gesagt, vielleicht sitzt er jetzt da, dass ich sage, die Tiefe dieser Lieder, die ist nicht abgesungen. Bei den modernen Liedern ist oft auch so, nach ein paar Jahren ist ein Ohrwurm und man kann ihn nicht mehr hören. Aber wir lieben auch die neuen Lieder, und deshalb machen wir die Abendgottesdienste. Und das soll auch so eine Situation sein für junge Leute und für andere, die vielleicht da keinen Zugang haben. Und dann haben wir das ganz schön verteilt. Ich möchte Sie nochmal bitten, dass Sie auch darauf hinweisen und gerade auch dazu einladen. Dann ist mir wichtig, diese Evangelisation mit Billy Graham. Freitag in 8 Tagen bis Sonntag. Freitag in 8 Tagen, 17. bis 19. März. Wir haben uns ja schon vor Wochen vorgenommen, gesagt, wir wollen ganz gezielt Leute einladen und für die vorher beten. Das ist ganz wichtig. Für den Hudson Taylor, von dem ich vorhin erzählt habe, die Mutter gebetet, und die ist nie von den Knien aufgestanden, bis sie sagte, ich bin gewiss, dass Gott mein Gebet erhört hat. Und das ist schön, wenn Beter auch mit Gott ringen. Wir wollen beten, wir wollen für uns selber einen Segen erbitten. Die Mitarbeiterkonferenz, die auch von Freitag bis Sonntag stattfindet, das ist für Christen. Nehmen Sie bitte die Zettel noch mit, geben Sie die auch weiter, wo Sie denken, das könnte eine Hilfe sein. Wir freuen uns, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch dies aus Puerto Rico in unserer Kirche und in unserem Gemeindehaus mitzuerleben. Dann zum Opfer möchte ich noch etwas sagen. Ich war im Januar in Suriname. Das ist im Nordosten Südamerikas, ein Land, das ganz früh von den Herrnhuter Zinzendorf Missionaren erreicht wurde. Jetzt durch einen schrecklichen Bürgerkrieg ging viel Wirtschaftsnöte. Schon am Flughafen muss man einen Dollarbetrag zwangsumtauschen, wie früher in der DDR. 72.000 surinamesische Gulden bekommen. 72.000, das konnte man bloß noch mit der Maschine zählen. Musste es durchlaufen, das konnte man gar nicht mehr zählen. Da sehen Sie, wie so ein Land versinkt in der Inflation. Und da habe ich den Pastor gebeten, er möge mir doch auch in der Hauptstadt Paramaribo zu den Herrnhutern bringen. Und da war dann die Bibelanstalt. Ein Mann, der gut Deutsch sprach, der auch hier in Stuttgart studiert hat und war interessant. Und dann sagte ich, was ist Ihre Not? Und wenn man das mal hört, dann sagt er, wissen Sie, unsere schlimmste Not gegenwärtig ist, wir haben 5.500 Neue Testamente bestellt. Die sind alle schon vorgemerkt von den Gemeinden. Und wir haben von der Weltbibelanstalt einen Sonderpreis bekommen, der besonders günstig ist. Jetzt ist es so, durch die Inflation in wenigen Tagen, keine Gemeinde kann die Testamente mehr kaufen. Die liegen alle da, niemand kann sie haben. Ich habe ihm dann gesagt, das werden wir machen. Das übernehmen wir. Das war ein Betrag von 5.000 Mark. Ich denke, wir sollten heute für diese Testamente opfern. Diese Surinamesen sind ein interessantes Volk. Das sind viel entlaufene Sklaven von damals. 27% sind Hindus, vielleicht 14% Moslems. Das gibt es sonst nirgendwo mehr in Südamerika. Aber ganz mutig bekennende missionarische Gemeinden. Was mich gefreut hat, ist, dass da das Wort Gottes gebraucht wird. Und dass da Menschen sind, die darauf warten, wie wir dann über den Fluss mit der Fähre gefahren sind, weil wir tief ins Landesinnere, in den Dschungel noch gefahren sind, zu den, wo das meiste auch im Bürgerkrieg zerstört war. An der Fähre war eine Tankstelle und wir haben noch mal kurz gestoppt und da war eine Frau, die hat da auf die Fahrräder aufgepasst. Nicht, wenn die da mit der Fähre in die Stadt gehen lassen, die Fahrräder stehen und da passt jemand auf und verdient sich ein paar Pfennig. Und die Frau, die da gleich saß, die hat einen Bibelkurs gemacht. Da haben wir uns einfach gefreut, wenn man das so richtig sieht am äußeren Leben, das sind Christen, die mit dem Wort Gottes leben. Wir wollen heute unser Opfer geben für diese Surinamesen, Neuen Testamente. Sie wollen keine Sorge haben. Die D-Mark, die ist kein Problem. Da kann die Inflation weiterlaufen. Die D-Mark ist fest, da passiert nichts. Und darum ist das mit ausländischer Währung, da kann man immer das machen. Sondern die Inlandswährung ist nichts mehr wert und die verfällt. Vielen Dank für Ihr Mittragen, für diese, auch in der Mitverantwortung für diese Christen dort. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Marie-Caroline Sinn, geborene Beck, 84 Jahre, in der Schickstraße 2. Sei stille dem Herrn und harre auf ihn. Und nun will der Herr Sie segnen. Er will mit Ihnen gehen. Er will bei Ihnen sein. Und er gibt Ihnen sein Wort. Dieses Wort soll mit Ihnen gehen, wo es auch bei Ihnen hingeht. Und dieses Wort soll zum Leuchten kommen, soll Ihr Leben hell machen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.